Herzlich willkommen zum neuen Videopodcast hier bei Copter Pro. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich einen Gast hier und ihr kennt ihn vielleicht schon, das ist der liebe Dominik Rödel von Rödel Air und der ist zu Gast. Wir waren gerade, wie ihr seht, noch unterwegs mit den Drohnen bei der Kidsrettung. In diesem Podcast und in diesem Video sprechen wir darüber, über den Weg, den Dominik jetzt die letzten Monate gemacht hat mit seiner Transportdrohne. Er gibt uns Einblicke in die Arbeit mit dieser Drohne in der Bergregion und ich freue mich, dass du uns auch dieses Jahr bei der Kidsrettung begleitet hast. Dominik, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen.
Gerne, danke. Ich bin der Dominik Rödel, möchte fast sagen, als Pionier bei Copter Pro eine Lastendrohne bestellt und bin jetzt seit Anfang März habe ich die Lastendrohne damit tätig. Ich habe auch schon diverse Erfahrungen gesammelt damit.
Perfekt. Du kommst aus dem Oberammergau?
Ja, genau. Sesshaft in Oberammergau.
Sag mal so ein bisschen was zu deiner Rolle, weil ich sag mal, nicht jeder kommt ja da drauf, sich so eine Transportdrohne zu kaufen. Warum kommst du da drauf? Also du hast ja einen Background, wo das ja auch absolut Sinn macht. Vielleicht dazu mal ein bisschen was.
Ich bin Berufsjäger und Vorstand bei der Privatwaldgemeinschaft Oberammergau und habe da fast 3.500 Hektar Jagd zu betreuen. Und da gibt es ganz oft die Situation in dem Gelände, dass man, also ich bin an dem Thema schon lange interessiert, dass man sagt, man kann sich selbst helfen, um Wild rauszufliegen als Beispiel, was wirklich oft einmal eine große Hilfe wäre. Salzsteine, Hüttenreparaturen und so, dass ich mir in meinem Alltag auch helfen kann, dass wir uns da helfen können. Das war die Grundidee, so eine Drohne anzuschaffen. Nur wie gesagt, da bin ich angestellt und habe dann gesagt, ich muss ja irgendwie das refinanzieren, wenn ich so eine Drohne habe. Und bin jetzt mit viel Elan und Freude dabei. Man macht auch ganz große Fortschritte, das quasi als Dienstleister anzubieten. Von der normalen Vermessungsgeschichte bis zur Lastentransporte, halt alles, was so Drohnendienstleistungen bei uns in der Gegend erforderlich sind, dass wir das auch dann anbieten oder mit abdecken.
Also wir haben jetzt vor, ich glaube es ist 2 Monate her, ne? Her, wo Dominik mich angerufen hat und hat gesagt, okay, er braucht eine Flycard, er interessiert sich für eine Flycard. Als Berufsjäger, was sind so die Aufgaben als Berufsjäger oder warum braucht man da eine Transportdrohne? Also gut, Oberammergau, wer die Region kennt, weiß, okay, viele Berge, aber was macht man beispielsweise als Berufsjäger mit so einer Drohne? Weil du meintest ja, die Idee ist entstanden schon länger, wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil das Revier viele, viele schwierige Wege hat.
Ja, richtig, es ist halt ein alpines Revier, wo du auch oft, also man sagt beim Wildbergen, wir sagen Liefern dazu, beim Wildliefern ist es oft so, dass man in so eine Klamm reinkommt oder rein muss und dann Stunden beschäftigt ist. Also du schießt in der Früh beispielsweise, abends geht eigentlich gar nicht. Du schießt dann in der Früh und wenn es gut geht, bis um Mittag an der Wildkammer. Vorher schafft es gar nicht, wenn du in der Früh um 6 schießt, sage ich mal, weil du da einfach 5 bis 6 Stunden beschäftigt bist, bis das Wild irgendwo da hast, wo du sagst, da komme ich mit dem Auto hin. Und das ist das. Wer es schon ein paar Mal gemacht hat, der sehnt sich natürlich nach sowas. Das hat die Idee und das Interesse daran schon lang reifen lassen. Ich habe das ja schon lange verfolgt. Es gab ja dann mal die Flycard 30 und jetzt, wo die rauskam, habe ich gesagt, muss ich zuschlagen. Das nächste ist, wir haben viele Hütten, die abgelegen sind. Da muss eine Stunde zu Fuß gehen. Diese Hütten sind natürlich auch instand zu halten. Gibt es immer wieder Reparaturen und Instandhaltungssachen, wo ich sage, da ist es halt top, dieses Instandhaltungsmaterial an diese Hütten zu fliegen. Das war das nächste große Ding, weil wir viele Hütten haben. Also das ist ja nicht nur eine, wo man sagt, da kann man sich selbst helfen. Dann haben wir natürlich auch einen Forstbetrieb dabei. Dieses Pflanzenfliegen, das machen wir auch selbst bei uns. Diese Pflanzensetzlinge in so, gerade oft sind es Kalamitätsflächen, wo der Windwurf und Borkenkäfer war, wo ich sage, diese Löcher müssen wieder zupflanzt werden da im Schutzwald bei uns. Und das Schutzwald sagt schon, der Schutzfunktion, und da müssen wir auch schauen, das meistens in steilen Lagen oder steile Hänge. Und da ist es natürlich auch eine Riesenerleichterung, wenn man da die Pflanzen hochfliegen kann und nicht hochtragen muss. Ja. Einfach. Und die Wildberge, also eigentlich alles ist es ja Entlastung.
Was ist mit Winterfütterungen und sowas?
Meine Winterfütterung ist tatsächlich befahrbar, ganzjährig, wo wir die Fütterung haben. Aber es gibt natürlich Situationen, wir hatten das 2018 mal, wo der Schnee so brutal kam, wo es das Wild da eingeschneit hat. Da hat es dann ganz viele Forstbetriebe in der Umgebung gegeben, die dann tatsächlich entweder mit den Ski Heuballen hochgetragen haben oder mit dem Hubschrauber was abwerfen haben lassen. Hubschrauber hat in dem Fall den Nachteil, dass dann den ganzen Schnee von den Bäumen noch bläst oder die Lawinengefahr da relativ groß ist drin. Und das könnte man schon vorstellen, wenn die Situation käme, wieder mal mit dem Schnee, dass ich sage, ich kann da Heubein abwerfen, sagen wir so kleine Quaderbeine. Mhm. Da kannst du ja gleich zwei oder drei hinhängen vom Gewicht her, ganz locker, eher vier oder fünf.
Ja.
Also die Möglichkeit gibt es auch noch. Aber der Alltag ist es bei mir. Also für mich, weil man halt täglich damit zu tun hat, mit solchen Geschichten, wo ich gerade genannt habe, wo ich gesagt habe, ich kann mir spontan helfen.
Mhm.
Und jetzt habe ich natürlich durch diese Dienstleistungsgeschichte ja richtig Elan und Spaß daran gefunden und möchte es natürlich unbedingt weitermachen und ausbauen.
Du hast ja gesagt, die Privatwaldgemeinschaft, bist ja Geschäftsführer. Das heißt, du betreust ja als Geschäftsführer diesen Wald und dann bist du dort Berufsjäger, hast wahrscheinlich noch andere Berufsjäger, die dort beschäftigt sind?
Na.
Was nur du?
Ich bin natürlich mit ein paar Jagderlaubnisscheininhaber.
Ah, okay. Mhm. Okay. Das ist halt schon interessant. Und jetzt als Revierhilfe, ja, für den Betrieb auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Aber du hast das Teil tatsächlich nicht über den Betrieb gekauft, sondern privat, sage ich jetzt mal, über deinen eigenen Betrieb. Ja?
Genau. Noch bin ich eben ein Einzelunternehmen und wollte dem Betrieb das jetzt nicht zumuten. Ist ja doch eine Investition gewesen, so eine Lastendrohne. Und habe gesagt, habe da mit meinem Betrieb, also mit meinem Verwaltungsausschuss gesprochen und habe gesagt, ich verrechne nichts, weil es ja für mich eine Hilfe ist. Ich sehe es als eine Übung für mich. Da lerne ich es halt auch richtig gut, wenn ich mir in meinem Alltag helfe, in meinem Betrieb. Aber die Kosten muss ich natürlich irgendwie reinbringen, indem ich diese Dienstleistungen anbiete, hauptsächlich jetzt mit dieser Lastendrohne, aber auch die anderen Drohnendienstleistungen, ja.
Ja, also ich finde das sehr, sehr interessant, vor allem, also Hut ab, muss ich sagen, so Geschäftsführer braucht man, dass die pro Betrieb denken und sagen, hey, finanzielle Belastung, ich mache es lieber selbst und wenn der Betrieb es dann braucht, kann man das ja irgendwie verdeichseln. Aber du hast dich bewusst für das Thema Drohnendienstleistung entschieden mit der Flycard. Vielleicht erklärst du mal, warum du dich für die, du hast ja gesagt, du hast die Flycard 30 angeguckt, warum jetzt die Flycard 100 so der ausschlaggebende Punkt war, wo du gesagt hast, 30er ist noch nicht das, was du eigentlich wolltest.
Ja, weil das jetzt eine Nutzlast ist, diese Flycard 100, sagt ja bis zu 100 Kilo Nutzlast, weil das jetzt eine Nutzlast ist, wo ich sage, da kann ich mir in meinem Alltag deutlich mehr helfen. Das sind 10 Salzsteine als Beispiel, wo ich irgendwo hochfliegen kann und nicht 3. Das ist ein Schmaltier, ein Alttier, auch ein Hirsch, wenn ich Haupt- und Läufe so. Das sind diese Nummern, wo ich sage, jetzt ist dieser Knackpunkt, diese Skala geknackt mit den 100 Kilo, wo ich sage, jetzt macht Sinn, dass ich mir so eine kaufe. Und ich bin auch ganz ehrlich, gesehen habe ich sie, verfolgt habe ich schon lange, habe mich mal informiert, so ist in den USA und China war die da auf dem Markt. Und eines Tages, nachdem er ja Copter Pro Follower ist, sehe ich deinen Post jetzt bei uns erhältlich. Und dann war das Erste, was ich gemacht habe, zum Telefon greifen und
mit ihr telefonieren. Wie kam es auf uns?
Ja, wenn du in dem Thema Drohnen interessiert bist, dann glaube ich, kommst an Copter Pro nicht vorbei. Da kommst du automatisch auf Copter Pro. Ihr seid da stark vertreten, bietet dann super.
Erst Kontakt war über Insta,
super,
oder?
Super Service, Instagram.
Okay, ja,
tatsächlich. Cool. Instagram und an dich. Also angerufen bei euch, bin an dich vermittelt worden, weil das Lastendrohnen-Ding dein Ding war. Und dann haben wir da super Gespräch gehabt, informativ, haben uns getroffen, haben das eigentlich alles relativ zügig und unkompliziert eingetütet, die ganze Nummer.
Ja, das fand ich auch. Also vielleicht gerade auch mal für euch zur Erklärung. Es war im Prinzip ja die Flycard 30 schon da. Da haben wir auch ein paar verkauft, aber mehr so an die Polizei und sowas, die so Diensthunde fliegen. Tatsächlich, also das war unter anderem ein Use Case von denen, BOS-Bereich. Aber die Flycard 100, natürlich, wie du sagst, mit der Nutzlast ganz andere Liga. Jetzt wird es halt erst interessant. In China gibt es die immer schon länger, als es sie in Europa tatsächlich gibt. Also man kann so normalerweise ein Jahr rechnen. Während wir jetzt hier gerade das Video drehen, wissen wir, dass in Asien schon die Flycard 200 vorgestellt wurde. Das dauert jetzt ein Jahr, denke ich, bis sie dann im europäischen Markt da ist. Ist auch gut, weil dann ist es so eine Testphase. Dann lass lieber die testen als wir hier, dass es auch alles ordentlich funktioniert. Und die Flycard 100 tatsächlich, oder wir vom Copter Pro gehen ja erst dann an Themen ran, sage ich immer, wenn es relevant wird. Auch für eine Zielgruppe, ne? Wenn man einen Markt erschließen kann. Mit einer 30er, da kannst du keinen Markt erschließen. Also, sag mal, was willst du da fliegen? Also, kannst jetzt, ja, Wildbergung wäre raus, Pflanzen, gut, das wäre noch möglich gewesen, aber halt auch nur begrenzt. Ne? Also, wie oft hättest du da hin und her fliegen müssen?
Jetzt so, also von den Etappen her, ein Hochsitz, ein ganzer Hochsitz geht nicht, aber ich fliege mal mein Material an diese unzugänglichen Stellen, das ist auch noch so ein Ding. Und wir haben so mobile Sitze, sind geschweißte Hochsitze.
Ja, das waren die mal bei dir geflogen haben,
ja, oder? Schon mal was gemacht und mit denen bist du natürlich, die gehen vom Gewicht, die werden vielleicht, knapp, nicht ganz, mit der, vielleicht wenn Sitzbretter und so drauf sind, bis bei 45 Kilo. Aber
man ist immer an so einer Grenze gewesen.
Und das Bodensitzmaterial, habe ich jetzt auch schon geflogen, eben, dass ich sage, für den Bodensitz ist das komplette Material, das sind so 150 Kilo, da mache ich zwei ordentliche Pakete zusammen. Ja. Und hab, oder ich mache mir schon mal den groben Rahmen komplett zusammen, fliege den auf und fliege nochmal mit einem Extraflug, mit einem Extrahub, die Verblendbretter und das Dachmaterial und so auf und habe aber dann quasi auf zweimal meinen kompletten Sitz an dem Punkt, wo ich ihn brauche. Und das ist natürlich schon. Wir haben sonst, also mit dem steilen Gelände, wir haben gerne in Seiltrassen Sitze gebaut, dann hast du die Chance genutzt, wenn eine Seilbahn, so eine mobile Seilbahn ist, dass du die hinauffahren, dann kannst du aber nur in der Seiltrasse den Sitz abstellen, nicht, links und rechts musst du da wieder vertragen und so. Kannst hast du halt jetzt die Möglichkeit, dass du den Punkt genau auf dem Platz stellst, wo du den brauchst. Und selbst da im großen Moorgebiet, jetzt beim Alwin als Beispiel, wo wir auch vorhaben, mal so Drückjagdböcke zu stellen damit, so Drückjagdbock geht auch.
Wo, das nicht ist hinfahren natürlich, kann,
wo man nicht hinfahren kann, genau. Das sind so Geschichten, wo wir halt jetzt bisher gerade auch nicht erwähnt haben, wo jagdlich brutal interessant sind. Und Hüttenbelieferungen gehört auch zum Geschäft noch, das haben wir auch noch nicht. Aber nein, wir wollen mal, Entschuldigung, das müssen wir cutten. Wir haben ja nur über gesprochen, was ich jetzt so
bei mir mache. Ist egal, du kannst einfach frei reden.
Also Hüttenbelieferungen, es ist da Interesse da vom Alpenverein, bin ich gerade in Gespräche, dass man so Hütten beliefert, was ja wirklich eine Win-Win-Situation wäre.
Macht der aktuell, habe ich auch mal im Podcast so gemacht, macht der aktuell der Hubschrauber viel? Oder sie machen es halt zu Fuß hoch, ne?
Ja, aber die sagen halt zu mir, diese Grundbelieferung, vollkommen richtig, wenn da 20 Fässer Bier dranhängen an so einem Hubschrauber, das ist voll okay. Aber auf der Speisekarte allein schon frische Speisen, frisches Gemüse, frisches Fleisch, andere Speisen anbieten zu können auf so einer Hütte, ist natürlich für diese wöchentliche Versorgung, sage ich mal, die regelmäßige Versorgung, wo jetzt die Gewichte gar nicht so hoch sein werden, ist
Gemüse, Obst.
Genau, frische Sachen, verderbliche Sachen, so muss man
ja,
sagen.
Die Äpfel für den Apfelstrudel, gut, Äpfel halten jetzt länger, aber es gibt ja einfach Sachen, die kannst du nicht einmal im Jahr da hochfliegen und die halten das ganze Jahr.
Ganze Salatzeug, Gemüsezeug, genau. Das ist ja. Fleisch.
Und wenn ihr dann auf eine Hütte geht, wollt ihr ja auch euer Kalbschnitzel mit Pommes essen und wollt vielleicht aber einen frischen Salat dazu und nicht schon drei Wochen alte Tomaten.
Naja, ne? Und die brauchen nicht jetzt einen Zentnersack Mehl auffliegen lassen. Wenn du da wöchentlich was ausmachst, dann nehmen die halt ihr Mehl rein, was sie brauchen für ihren Kaiserschmarrn oder sonst.
Also es geht ja irgendwann vielleicht auch so weit, dass man sagt, man macht da wirklich eine wöchentliche, zweimal die Woche feste Route, die man mit der Transportdrohne fliegt, um gewisse Sachen zu machen. Also beziehungsweise es besorgt dir jemand unten im Ort oder du selber besorgst jetzt das ganze Zeug, machst das in einem Big Pack und die wissen, um 13 Uhr am Donnerstag kommt unsere Lastendrohne nochmal, wenn das Wetter passt.
Im Optimalfall wäre das also eine App-Geschichte, dass die dir halt einfach via Einkaufsliste übermitteln. Und du das.
Bring mich nicht auf Ideen hier.
Du das bestätigst.
App-Entwicklung ist teuer.
Aber du das bestätigst quasi, dass das mit den nötigen Einkäufen um die Uhrzeit des Times. Gell?
Ich hab eine Idee. Ich setze mich mit Lieferando. Lieferando, vielleicht sieht jemand von Lieferando das hier. Ja. Vielleicht können wir jetzt statt allem, was ihr so anbietet, mit Fahrrad und so weiter, jetzt auch eine Lastendrohne implementieren, weil. Hier steht ein Dienstleister, der würde euch die lasten. Aber bitte nicht für ein Bubble Tea anrufen. Ja, da gibt es dann einen Mindestbestellwert.
Da reicht die.
Genau, für Bubble Tea reicht die. Ey, da vielleicht mal kurze Off-Topic-Story, die total geil ist. Das hat mir ja jemand erzählt gehabt auf einer Messe. Der hat eine Drohne von uns gehabt. Und da war das Thema, die sind ewig weit, ich glaube 3-4 Stunden auf eine Jagdhütte gewandert hoch, sind oben angekommen und haben Schlüssel vergessen. Und es war dunkel. Sie haben Schlüssel von der Hütte vergessen. Mhm. Und dann haben sie unten angerufen. Und dann hat derjenige, ich glaube, der hat einen M4T, hat einen Schlüssel geholt und hat den oben drauf geklebt mit Tape und ist von unten aus dem Tal hochgeflogen, hat die Drohne gelandet, war gute Sicht, hat den Schlüssel abgemacht und ist wieder runtergeflogen.
Das hat sie auf jeden Fall rentiert dann, der Flug, für die oben
stehen. Also auch das, so kleine Sachen sind halt denkbar. Ne? Aber ich sag mal, nochmal zurück zum Thema Transportdrohne. Vielleicht erklären wir mal den Prozess. Ich glaube, das ist ganz interessant für viele Leute, mal zu erfahren, wie ist das alles bei uns abgelaufen. Weil ich sage mal, so eine ist eine Investition. Wir können ja auch mal eine Summe sagen. Also ich sage jetzt mal, je nach Ausstattung kann eine Flycard, wir nehmen jetzt mal einen größeren Preisrahmen, zwischen 60 und 100.000 Euro liegen. Ich sage das bewusst, weil man muss auch mit Backup planen, Akkus. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn man jetzt über zwei Akkus mehr redet, redet man bei einer M4T über 186 Euro pro Akku. Bei einer Flycard 100 reden wir, also die da hinter uns steht, reden wir von 3.500 Euro für einen Akku. Das heißt, da eine Pauschale zu sagen, wäre schwierig. Aber das ist immer so eine ungefähre Range. Hab brutto gerechnet, ne? Ich muss ja immer im UVPs rechnen, also die Unternehmer können die Mehrwertsteuer rausrechnen.
Ja, aber ich sehe es bei mir, das ist ja absolut realistisch. Auch der obere Wert ist realistisch. Du brauchst dann, ich habe es ja logistisch auch so gelöst, ich habe einen Anhänger zu der Drohne dazu. Ich habe zwei Generatoren, dass ich meine Akkus laden kann in einer guten Geschwindigkeit. Und das kostet alles Geld. Also das kommt on top. Ja. Und dann knackst du ganz schnell. Also was heißt knacken? Aber das ist diese Range, diese 100.000, die du sagst, sind dann realistisch. Wenn du dich vernünftig ausstatten möchtest und damit arbeiten möchtest, ist das absolut...
Ihr müsst ja rechnen. Also entweder ihr habt jetzt ein Auto, ihr habt vielleicht schon einen laufenden Betrieb, ihr habt einen Sprinter. Dominik hat sich jetzt einen Hänger geholt. Das ist ein gebremster Hänger. Was hat der?
Das ist ein 2-Tonnen-Hänger.
2 Tonnen.
Also das Gewicht bringt es nie zusammen, aber der hat einfach den Platz. Das ist ein Kofferanhänger. Mhm. Der hat einfach den Platz, dass ich vorne meine zwei Aggregate reinbringe, diese Drohne reinbringe und halt das sonstige Equipment, das ich so habe. Du nimmst auf die Baustellen Big Packs mit, Bandschlingen, du hast dann noch deine Helme, dein ganzen Funkzeug und so, dass du das halt einfach... Sagst du, es kommt fest und da brauchst du eben einen Hänger in dieser Dimension. Mhm. Und ich wollte dann, wo ich drin stehen kann. Der hat da 2 Meter Innenhöhe, wenn du stehst, weil es ist ja schlecht, wenn du eben in den Hänger reinkrabbeln musst. Du kannst eigentlich in dem Hänger gut arbeiten. Hat eine Rampe eben, wo die Aggregate am Räder,
was drauf und runter fahren kannst.
Gibt es auch eine große Range, aber ich sage mal, es gibt bei 7.000 oder 6.000 Euro los.
Und also sagen wir mal zwischen 6.000 und 10.000.
Genau,
so, wenn wir jetzt rechnen, ihr würdet eine Flycard mit geringerer Ausstattung holen, das gucken wir uns halt immer individuell an, was genau ihr machen wollt, dann seid ihr bei... Sagen wir jetzt einfach unterster Wert 60.000, habt dann Hänger noch, habt Aggregate, sondern sind wir auch bei denen. Deswegen rechnet man eher ein bisschen mehr. Und wenn man dann mit diesem 100.000 Invest rechnet, mit 20.000 Mehrwertsteuer, die man ja wieder zurückkriegt, ich denke 100.000 netto sind es nett. Es sind eher so in die Richtung 80, 90, maximal wirklich 90 netto.
Netto. Wenn wir von netto reden, ja.
Ja, weil der andere, ich meine, irgendwas muss entweder dein Hänger ziehen oder du brauchst halt einen Sprinter, wie jetzt der hinter uns steht. Ja, da zahlt man ja auch Geld für. Jetzt seid ihr mal hingestellt, ob ihr den least, finanziert oder was ihr macht. Ne? Da gibt's ja auch Möglichkeiten, wenn man das jetzt im Betrieb macht. Aber lass mal vielleicht den Weg einmal beschreiben. Wie ist das abgelaufen? Wir haben Kontakt aufgenommen, du hast dich interessiert für so eine Transportdrohne. Wir haben mal ein Gespräch gemacht, wo wir erstmal grundsätzlich alles besprochen haben, was du vorhattest. Das war ja erstmal so diese Grundidee, ne? Zu sagen, ich beschäftige mich lang mit dem Thema. Es war ja nicht sofort, ich will das Ding unbedingt kaufen. War schon sehr großes Interesse, aber du hast ja auch abgewägt. Ne? Vielleicht erklärst du mal selber.
Ganz klar, ich habe dich angerufen, aber habe tolle Beratung gekriegt von dir und habe gesagt, gut, schick mir doch bitte mal ein Angebot. Immer wieder Fragen hatte, konnte ich anrufen spontan, habe immer Antwort gekriegt von dir. Das war mir halt auch wichtig und dann hast du mir das Angebot gemacht und dann war es für mich eigentlich klar. Das war ja dann doch, also in dem Angebot, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, ist ja all-inclusive, da waren die Schulungen von den Piloten dabei, also der STS-Schein dabei, da war auch diese Betriebslizenz dabei in dem Angebot. Das muss man auch sagen, also es ist nicht rein die Drohne, aber das sind halt Sachen, die zwingend notwendig sind,
dass du das brauchst. Ja, ohne Betriebsgenehmigung, Leute, könnt ihr das knicken. Also, und das selber zu erstellen, das funktioniert. Also das könnt ihr mal versuchen, aber gerade bei einer Flycard ist...
Du kriegst Einblick in die Anträge, wenn die Werbe werden, das würdest du so nie argumentieren können und machen können. Das ist also gerade jetzt in Bayern, wo es Luftfahrtbund ist, ich denke, die Anträge sind aber überall gleich, diese Antragstellung oder ähnlich. Und somit, ja, ist es halt so rundum sorglos Paket, sage ich mal. Und natürlich war ich jetzt einer der Pioniere mit dir zusammen. Die gab es so lange am deutschen Markt nicht, aber...
Das ist auch übrigens der Grund, warum wir hier stehen. Also, werden wir nachher nochmal drüber sprechen, aber... Weil es ist mir auch wichtig, dass ihr wirklich Einblicke kriegt. Wir haben ja auch die Schulung gefilmt gehabt. Jetzt machen wir mal ein Podcast-Interview, damit ihr mal wirklich diese Einblicke kriegt von jemandem. Also wir faken nichts, das wisst ihr ja von uns. Und wir werden auch gleich nochmal drüber reden, was ihr schon alles gemacht habt bis dato. Oder zumindest mal Einblicke, ohne jetzt Aufträge zu verraten. Ne? Die müsst ihr euch später selber suchen. Aber es geht ja auch darum, dass man einfach mal so eine Idee kriegt, wie kann so ein Ablauf sein. Ne? Vielleicht ist das ja für den einen interessant, für die Industrie, für den anderen ist es interessant, weil er ein eigenes Revier hat. Der Nächste sagt, ach, das ist für mich total interessant, ich komme aus einer, ich muss eine Insel die ganze Zeit beliefern, muss die ganze Zeit schon mit dem Boot hin und her fahren. Da wäre so eine Transportdrohne ideal. Gibt es ja auch alles. Ne?
Ich glaube, das ist genau das, was du sagst und dass da noch ganz viel gibt, wo wir gar nicht dran denken.
Ja.
Wo, wenn so eine Lastendrohne ein bisschen publik wird, vielleicht, oder nicht vielleicht, mit Sicherheit noch ganz viele Anfragen kommen. Ich sehe es selber, dass ganz viele Anfragen kommen, ja, mit der Art von Anfragen, hätte ich nie gerechnet oder von Arbeit. Crazy, nein, ja, ist tatsächlich so. Ja. Und das ist was, wo man vorher gar nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Die Technik ist rasant schnell entwickelt und geht da immer weiter. Also das immer tatsächlich am Anfang ist meine Meinung, das weißt du besser wie ich.
Das, was wir auch gesagt haben, es ist ja Pioniersarbeit. Also sowohl für den Kunden, das muss ich auch verstehen, deswegen bin ich da auch sehr involviert, weil wenn ich ein neues Business erschließe, sage ich jetzt mal, ne, also Lastendrohnen, als wirkliches Businessmodell, und ihr kennt mich auch gerade mit Dienstleistungen, ich habe selber sehr viel Dienstleistung gemacht, bin selber daran interessiert, dass meine Dienstleister auch erfolgreich werden, und deswegen stecke ich auch viel Energie in das Thema Lastendrohne rein, weil man muss lernen. Und ich denke, das hast du so wohl gemacht. Ich habe Dominik damals schon gesagt, du hast einen riesen Vorteil, aber auch ein großes Problem. Weil der Vorteil ist, du bist einer der Ersten oder in dem Fall der Erste. Aber man ist ja auch ein bisschen Versuchsobjekt. Ja? Weil es gibt den Markt für die Dienstleistungen noch nicht. Das ist die wirtschaftliche Seite. Und die zweite Seite ist, es gibt vielleicht Probleme, die auftreten, die wir noch gar nicht kennen. Weil alle, die danach kommen, also ich gebe euch ein Beispiel. Als ich die ersten Drohnen verkauft habe, an Leute, die hatten ja auch mega viele Probleme. Aber dieses Know-how ist der Grund, dass die Dinger jetzt hier stehen und jetzt zuverlässig Kitze suchen können. Das heißt, man ist ja irgendwo am Anfang, müssen die Probleme erstmal gelöst werden. Man muss sagen, die Probleme sind relativ überschaubar gewesen. Hat man auch eine Dokumentation gemacht, hier, als wir bei dir waren, dass wir so einen RTK-Ausrichtungsfehler haben. Da brauchen wir halt einen Partner, der einen dann unterstützt und das tauscht. Das ist für mich gar keine Frage, muss man einfach machen. Aber ich denke, du hast mit deinem Team auch, ne, man muss Alvin und Urs und alle, die Jungs auch mal erwähnen, wir haben eine Vorführung gemacht gehabt am Walchensee.
Richtig,
ja. Vielleicht erklärst du mal kurz, was da war.
Am Walchensee haben wir halt gesagt, du, ich komme, ich mache das, ich habe eine Anfrage gekriegt, eben Pflanzensetzlinge fliegen am Walchensee. Haben wir gemacht, Wetter war Wahnsinn, da kam nochmal dieser späte Schnee, gell? Wir sind im vollen Schnee geflogen und haben halt eine Vorführung gemacht und haben, glaube ich, also egal welche Vorführungen ich jetzt gemacht habe oder wir, dass die Show überzeugt von interessierten Kunden quasi, die Dienstleistung erwarten von dir. Wie gesagt, das ist ja noch eine Vorführung im Raum für den Alpenverein, steht noch aus, die zeitnah stattfinden wird, und das sind so Sachen, diese Vorführungen überzeugen, glaube ich, schon die Leute, weil das können viele gar nicht, was so eine Drohne tatsächlich dann in der Lage ist zu heben und wie effektiv man damit arbeiten kann. Und das ist das, wo ich halt dazu sagen muss, wie wir uns das ist ja fast wie Autoführerschein, mit dem STS-Schein, den hast du dann, aber das Autofahren, dann saß nach dem Führerschein.
Richtig.
Und das ist das, wo man
zum Beispiel, dass man im Schnee keine weißen Big Packs benutzt.
Weil man sie nicht sieht, ja.
Das haben wir gemerkt.
Das war die erste Erfahrung bei der Vorführung so, und auch diese Geschicktheit beim Fliegen, die kommt mit der Routine. Aber wenn ich jetzt schaue, so wie der Alvin fliegt, Phil und ich halt, wir machen auch viel mit der zweiten Fernbedienung eben, dass wir da übernehmen, weil es die sicherste und effektivste Variante ist einfach.
Das müssen wir ein bisschen genauer erklären, weil was ist das Übergeben? Die Flycard hat einen sogenannten Team-Mode, das heißt, man hat zwei Fernsteuerungen. Warum haben wir in den Sets zwei Fernsteuerungen? Das hatte ich dir damals auch erklärt gehabt. Jetzt weißt du auch warum. Es geht nicht nur darum, im Team-Mode zu fliegen. Manchmal kann man ja auch Einsätze alleine mehr oder weniger fliegen und einer nimmt es nur an. Es ist aber auch schön für so Vorführungen. Man kann jemand mal eine Fernsteuerung in die Hand drücken. Der nächste Punkt ist aber, stellt euch mal vor, eine Fernsteuerung fällt runter. Ich hatte gestern wieder, hier, liebe Grüße an dich, André, Feuerwehr Willi. Der hat gestern seine Fernsteuerung geschrottet. Jetzt hat er Gott sei Dank noch die von der 400er. Aber stell dir vor, die fällt runter. Eine Delivery-Fernsteuerung ist jetzt nicht so eine Fernsteuerung wie so eine von der M4T. Und die kriegt man nicht so einfach. So, und dann habt ihr nichts. Da könnt ihr nicht arbeiten. Ihr seid einfach raus. Ihr seid nicht dienstleistungsfähig.
Das ist richtig, ja. Du stehst und selbst mit den Generatoren, da habe ich auch noch Ersatz. Also ich möchte wegen sowas einen Ausfall haben. Ja. Wenn die Drohne abstürzt, dann hast du ein Problem oder was Gröbers kaputt ist. Und da ist halt der Riesenvorteil für mich, dass ich dann, so haben wir anfangs auch besprochen, einer von uns beiden muss halt dann ins Auto steigen oder man nimmt eine Spedition, aber man kann als Backup bis die eine wieder gerichtet ist, wenn da was kaputt ist oder defekt ist, kann man die haben und es ist.
Lass doch mal das Beispiel nochmal nennen. Also, gerade weil wir sagen, so auch, was heißt Versuchsobjekt? Es geht ja auch darum, Händler müssen ja auch lernen, mit dem Problem umzugehen. DJI muss diese Probleme erstmal kennen. Wir hatten zum Beispiel beim Dominik den Fall, dass ein RTK-Ausrichtungsfehler im Rahmen war. Den haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Wir sind aber jetzt schon schlauer geworden, dass wir uns immer noch Backup-Flycard-Rahmen auf Lager legen quasi. Das ist quasi eine Antenne, die kaputt ist. Jetzt tauschen wir aber nicht die Antenne, sondern ich will den ganzen Rahmen tauschen. Das haben wir auch bei dir gemacht. Jetzt hatte mal Gott sei Dank die Vorführung am Walchensee. Ich bin dann zu dir nach Oberammergau gefahren und habe diesen neuen Rahmen mitgebracht. Ja. So, das ist ja halt wichtig im Service, dass das geregelt wird. Wir wollen ja aber so weit kommen und ich denke, da sind wir jetzt alle auf einem guten Weg, dass so Fehler gar nicht mehr passieren, dass wir auch DJI, weil wir sind ja im Endeffekt die draußen mit der Technik arbeiten, das ist wie bei den Drohnen hier, deswegen können wir denen ja das Feedback geben, dass wir denen sagen können, was ist das Problem, achtet in Zukunft bei eurer Produktion darauf. Deswegen sind ja die Dinger so gut, wie sie sind. Und da haben wir einen Rahmen getauscht und seitdem war das Problem auch nie wieder da. Also nee. War eine Antenne, die einfach kaputt war. Und das sind ja Dinge, die sind extrem wichtig. Vielleicht jetzt gerade nochmal zurück zu dem Thema Ausbildung, auch bei uns. Wir haben ja auch zusammen da ein Video gedreht zu der Schulung. Das eine ist ja die STS-Theorie, das macht man digital online. Die STS-Praxis, das ist quasi das Flugtraining vor Ort, das wir in Kombination mit der Abholung machen. Das heißt, Abholung, Schulung zusammen. Aber wie trainiert man wirklich? Das ist im Endeffekt das, was wir jetzt gemacht haben am Anfang. Wie war das so für dich, wenn du so, wie du das erste Mal da warst und so eine Drohne in die Hand genommen hast und gesagt hast, ich steuere jetzt mal so eine Flycard? Gegenüber jetzt, ne?
Ich meine, die Drohnensteuerung an sich ist gleich vom Fliegen her, nur das ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man den Größenvergleich sieht von den Drohnen. Und das ist halt einfach das Größte, was es gerade gibt. Und da muss ich sagen, das war schon, wir haben ja geübt auf dem X, den Sack absetzen und so, aber es gibt so viele tricky Baustellen. Und das ist so eine Learning-by-Doing-Geschichte. Und du wirst so dermaßen, also es gibt so Beispiele, wenn du eine größere Baustelle hast und schaffst mit einer Akkuladung zwei Rotationen, wenn du da anfängst. Und wenn sie das eingroovt und du bist eingespielt und hast dann einen guten zweiten Mann dabei, der kommt dazu bei so. Und bei der Baustelle hat er jetzt dazu gehört eben mit übergeben, übernehmen, wie wir gerade gesagt haben. Und dann haben wir aber am Schluss des Tages, wo man so weit, dass man fünf Rotationen mit einer Akkuladung schafft. Also das ist eine enorme Steigerung. Wenn du überlegst, du hast bei jedem Mal, bei jeder Rotation hast du deine 70, 80 Kilo dran, waren das jetzt so dort bei dem Auftrag. Dann hast du halt einfach eine riesen Steigerung, wenn du von 2 auf 5, wenn du 150 Kilo mehr fliegst mit einer Akkuladung. Ja. Also du bringst ja viel mehr Leistung und viel mehr weiter. Also das ist schon diese Routine, soll jetzt nicht zu Fehlern führen, aber diese Routine, die du kriegst, die macht dich schon deutlich effektiver. Deutlich.
Das ist, glaube ich, wie in jedem Einsatzgebiet.
Und das ist technisch, diese Fernbedienung hat 1000 Sachen, aber wenn du damit dich befasst und das ist ja dann auch dein Job, dich damit zu befassen. Wenn du dich damit befasst und damit arbeitest, ist das eine grandiose Technik, muss man sagen. Also wirklich höchste Level für mich.
Das ist ja halt, also da muss man DJI ja loben. Ne? Also es ist ja auch irgendwo gut, wie wir eben gesagt haben, dass die erstmal in Asien erprobt werden. Da sind die Regularien ja auch nicht so groß, um das durchzuführen. Aber da lernen die ja auch schon viele Sachen, aber europäischer Markt ist ja nochmal ein anderer Markt auch. Da werden auch andere Sachen gemacht, andere Lasten transportiert, in anderem Gelände geflogen. Das sind alles so Punkte. Ne? So vom Prinzip her, Learning by Doing, das ist, glaube ich, immer das Entscheidende. Vielleicht gehen wir jetzt mal so, ja, sag mal.
Ja, das Learning by Doing ist auch so, denken auf einer Baustelle, jetzt hat man ein Problem, ich bin verhängt, war ein enges Loch und musste dieses Seil von der Winde. Es gibt einen Knopf, dass man dieses Seil absprengen kann oder abwerfen kann.
Hm? Ja. Mit dem Winch-System.
Also, genau. Jetzt hat es noch keiner gemacht. Das ist jetzt natürlich schon eine Sache, wenn du das Know-how hast, wie du das Seil wieder mit diesen zig Umlenkrollen und überhaupt das freigibst, dass das an der Seilbremse drin eigentlich, dass das stoppt. Du musst erst mal die Seilbremse öffnen über die Fernbedienung und dann das einführen. Und das ist so eine Geschichte, so geht es, wenn du nicht schon mal gemacht hast, stehst du ganz schön verzweifelt auch am Anfang.
Ja.
Und dann ist es, das sind so Sachen, da wird es in Zukunft auch bestimmt bei Copter Pro dann einen Support geben, aber das sind Sachen, da arbeiten wir gemeinsam dran, genau. Eben, wo ich sage, das sind die halt die Pioniere, die es als erstes machen. Ja. Haben da als erstes auch, also es gibt, wo gearbeitet wird, Feinspäne, sagt man immer, und das sind so Sachen, das ist das, wo uns halt ein brutales Know-how bringt, sage ich mal, wenn du da so ein Pionier bist in der Sache, wo der da schon Know-how bringt, wo es die richtigen Eifuchs, gell?
Das sind jetzt zum Beispiel auch so Sachen, die wir jetzt auch bewusst, ihr habt das mal mitgefilmt, finde ich sehr geil, was wir dann auch nochmal machen werden, damit ihr quasi in den Online-Schulungen das Know-how halt auch bekommt, ne? Also Beispiel, die Kalibrierungen, Seile freigeben, Seil absprengen, Fallschirm öffnen und so weiter. Gut, Fallschirm öffnen haben wir jetzt noch nicht drin in der Academy. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber sobald wir den ersten Absturz oder erste Fehlfunktion haben, werde ich auf jeden Fall, bevor ich den Fallschirm auslöse, auf Screen Recording drücken, um euch das zu erklären, wie der Ablauf ist. Nein, es funktioniert. Das wurde ja schon von DJI getestet. Aber das ist, glaube ich, auch wichtig, weil gerade wenn wir so, ihr kennt das ja aus der Copter Pro Bubble, sage ich jetzt mal, wir arbeiten ja eng mit unseren Kunden und wir hören ja auch auf das Feedback. Das heißt, das sind ja wichtige Themen, die werden anderen vielleicht, so hart wie es jetzt klingt, auch das Leben retten, weil wenn sie Last absprengen können und da ist eine Notsituation irgendwo, wenn das eine Behörde einsetzt, BOS oder richtig, sowas, ja, ne, ist schon extrem wichtig, meiner Meinung nach.
Und eben die jetzt sich in Zukunft so ein Gerät anschaffen, auch davon profitieren. Das sind einfach praktische Erfahrungen, die bisher, wie willst du die wissen, wenn es bisher nicht ist? Ja, ganz
die hat
legitim.
Keiner außer uns.
Und das ist das, wo ich sage, und dieses Know-how finde ich gut, wenn man das hat. Und sich da, und man muss es halt auch wollen. Und das ist halt, wenn du an was interessiert bist, dann magst du es ja gern. Mhm. Und da haben wir uns echt gut reingefuchst in die Sache, finde ich.
Gib mal ein bisschen Einblicke, was denke ich noch ganz interessant ist. Wir haben ja jetzt mal über die Kosten geredet. Dann haben wir noch das Thema Logistik. Du hast ja erzählt gehabt mit deinem Hänger. Mhm. Du hast jetzt auch ein Auto geholt noch, ein Allradauto, aber was auch super straßentauglich ist. Alternativ wäre jetzt noch ein Sprinter.
Richtig, ja.
Genau, die Logistik, das passt soweit alles. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt sagst, empfiehlst du, noch an Logistik anzuschaffen?